ARD.
Herzlich willkommen zum Diskurs mit Stefan Nölke. Heute bin ich im Gespräch mit Raphael Seligmann, einer der bekanntesten jüdischen Autoren Deutschlands. Er ist promovierter Politologe, Journalist, Publizist und Schriftsteller von Romanen und Sachbüchern zu aktuellen Themen. In seinem vorletzten Buch ging es um antidemokratische Brandstifter wie Trump, Putin und Netanyahu. Und nun im neuesten Buch geht es Raphael Seligmann um den Antisemitismus und die Situation der deutsch-jüdischen Community, die nach dem 7. Oktober 2023, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem darauf folgenden Einmarsch der israelischen Armee in den Gazastreifen einer Welle von judenfeindlichen Angriffen ausgesetzt ist. In der Form hat es das seit 1945 nicht gegeben. Keine Schonzeit für Juden. Die Antwort eines Betroffenen lautet denn auch der Titel, erschienen im Herder Verlag. Ein engagiertes, sicher auch in mancherlei Hinsicht unbequemes Buch, über das man sprechen sollte. Und genau das wollen wir in der nächsten halben Stunde tun. Und damit herzlich willkommen, Raphael Seligmann, hier bei MDR Kultur.
Danke für die Einladung, Herr Nölke.
Ja, Raphael Seligmann, lassen Sie uns über die Dimension sprechen der Feindseligkeiten gegenüber Juden in aller Welt, aber eben auch hier in Deutschland. Inwieweit hat das Ihr Leben, das Leben Ihrer Familie und Freunde verändert?
In doppelter Hinsicht. A, hatte ich das nicht erwartet. Also ich hatte erwartet, da gibt es einen Massenmord und eine Gegenaktion, das war ja beabsichtigt, damit man die richtigen negativen Bilder über Israel und die Juden hatte. Und dann dachte ich, dann passiert dann irgendeiner anderen Weltecke was. Aber schon der Beginn, dass dieser Massenmord schamlos in einer Weise, die nicht mal die Nazis vollbracht haben, schamlos ins Netz gestellt wurde, damit die ganze Welt Zeuge werden konnte der Demütigung von Juden. Das hatte ich nicht erwartet.
Es gab ja auch gleich Solidaritätsbekundungen, genau, von Seiten zum Beispiel Erdogans, des türkischen Präsidenten, oder auch von Seiten der BDS-Bewegung.
In Deutschland.
In Deutschland. Also sofort Sympathien für diese Massenmörder. Das hat einen ja sprachlos gemacht.
Und gleichzeitig, am nächsten Tag, wurde gleichzeitig von dem Völkermord Israels an den Palästinensern gesprochen. Das war nicht erst im Laufe der Militäraktion. Das war das eine. Das andere, ich dachte eben, wie gesagt, es wird relativ schnell vorbeigehen. Den Gefallen hat weder die Hamas den eigenen Leuten und Israel getan, noch Netanyahu und seine Regierung, die den Feldzug weiterlaufen ließen. Aber interessanterweise haben mich eine Reihe von Menschen angerufen und gesagt, pass auf, das ist eine nie gekannte Welle von Antisemitismus, von Judenfeindlichkeit. Wenn ihr euch gefährdet fühlt, dann kommt zu uns.
Um das nochmal zu belegen, es gab 2023 5000 antisemitische Straftaten, die Hälfte davon nach dem 7. Oktober, und im Jahr 2024 über 6000 Straftaten antisemitische. Und der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, hat davon gesprochen, dass das Gefahrenpotenzial für Jüdinnen und Juden in Deutschland seit dem 7. Oktober 23 so hoch sei wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Man habe, ich zitiere, in einem nicht dagewesenen Ausmaß seit Ende des Zweiten Weltkriegs Antisemitismus in Deutschland wahrzunehmen. Und ein im Frühjahr 2025 von der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands und dem American Jewish Committee präsentierter Lagebericht hat darauf hingewiesen, dass sich jüdische Studierende an deutschen Hochschulen nicht mehr sicher fühlten und zum Teil dem Campus fernbleiben oder ihre Identität verbergen. Also um da nochmal das Ausmaß zu verdeutlichen, da hätte ich gerne Ihre Einschätzung gewusst, ist es Ihrer Wahrnehmung nach auch ein Bruch in der politischen Kultur dieses Landes, dass sich ja dieses Nie wieder auf die Fahnen geschrieben hat?
Für mich das Bestürzendste ist, dass es nicht nur in Deutschland, weil in Deutschland ist da keineswegs das führende Land mit antisemitischen Anschlägen, sondern viel schlimmer in Frankreich.
Belgien ist ja auch
Belgien, sowas. Teilweise in Ländern, in denen nie ein Jude gelebt hat oder wie in Südafrika, in denen Juden führend in der Anti-Apartheid-Situation waren. Das ist bestürzend. Und eine andere Sache hat mich enttäuscht und aufgeregt, ist, wer Israel hasst, hasst es. Und wer Juden hasst, tut das. Also das kann ich nicht ändern. Da gingen Zehntausende auf ganz Deutschland, Hunderttausende auf die Straße. Aber dass die Gegendemonstrationen, die gesagt haben, die Juden gehören zu diesem Land, wir sind 1700 Jahre in dem Land, wir sind gegen den Antisemitismus, das waren in Berlin ein paar hundert Menschen. Wenn wir eine freie Gesellschaft sein wollen, das gilt nicht nur für die Juden, es gilt für alle, die Gesellschaft setzt sich aus lauter Minderheiten zusammen, dann muss man Solidarität üben, sonst verliert man am Ende selbst die Freiheit.
Zum Teil geschieht es ja, muss man vielleicht auch sagen. Ich erinnere an die Absage des Konzerts der Münchner Philharmoniker unter Leif Shani, dem israelischen Dirigenten, Pianisten. Der wurde ausgeladen bei einem Festival in Flandern und zugleich gab es da eine große Sympathiebezeugung
in
Deutschland von allen Seiten, muss man sagen, von der Politik, von den Medien. Und es gab ja auch dann dieses Konzert in Berlin, beziehungsweise hat er jetzt gerade diesen Auftritt gehabt, ja, in der Isar-Philharmonie, wo er sehr gefeiert wurde, Shani, im Gegensatz ein paar Tage zuvor, wo es das Konzert in Paris gegeben hat und da eben dieses Konzert gestört wurde.
Also in Deutschland tut die Politik alles, um Antisemitismus zu vermeiden, jedenfalls das der demokratischen Parteien. Dann gibt es zwischendurch Ausrutscher, wie von Außenminister Wadefuhl, der sagte, man kann keine deutsche Solidarität mit Israel erzwingen. Das hat kein Mensch versucht. Aber solche Bemerkungen, die machen eine schlechte Stimmung. So quasi die Juden wollen uns zu irgendwas nötigen. Nein, wir wollen niemanden zu irgendwas nötigen. Wir wollen in Frieden leben und wir wollen zeigen, ich jedenfalls, dass die deutsch-jüdische Geschichte nicht 1938 oder 1941 mit den Nazis geändert hat, sondern wir wollen in die nächsten 1000 Jahre treten, wenn auch nicht persönlich. Das Deutschtum und das Judentum sind ja untrennbar. Also war Einstein Deutscher oder war er Jude oder Heinrich Heine oder x andere, auch kleine Händler oder was auch immer, das waren deutsche Juden.
Es gab ja auch immer diese große Affinität der deutschen Juden zur deutschen Kultur. Und es gab da auch in den letzten Jahrzehnten eine große Begeisterung, eine große Berlin-Begeisterung, wenn man in Israel war. Berlin, ja, jeder wollte nach Berlin. Berlin war unglaublich hip als weltoffene Stadt und auch nicht so teuer wie Tel Aviv zum Beispiel. Lassen wir uns noch ein bisschen auf Israel schauen, weil Sie auch gerade da waren. Ich frage Sie jetzt mal auch als Journalisten, Raphael Seligmann. Sie waren in Israel. Wie nehmen Sie das wahr? Es gibt ja jetzt einen sehr brüchigen Waffenstillstand. Dazu muss man wissen, Sie sind 1947 in Tel Aviv geboren und dann im Alter von 10 Jahren mit Ihren Eltern nach Deutschland, nach München gezogen und sind sehr oft in Israel zu Besuch, haben dort Freunde und Bekannte.
Und meine Enkel.
Und die Enkel, das wusste ich jetzt nicht. Ja, wie haben Sie es jetzt wahrgenommen bei Ihrem letzten Besuch? Wie groß ist die Hoffnung und wie realistisch ist die Hoffnung auf Frieden?
Realistisch ist sie nicht, außer wir Europäer besinnen uns auf unsere Interessen und unsere Verantwortung. Das der erratische amerikanische Präsident Trump, den ich im vorigen Buch als Brandstifter bezeichnet habe, und davon nehme ich nichts zurück, aber dass er das Interesse und die Macht hatte, diesen brüchigen Waffenstillstand oder eine Waffenruhe zustande zu bringen. Das hätte das elende Geschäft des Feilschens um die Geiseln beendet hat, jedenfalls um die Lebenden. Da wurden immer stößchenweise 3 oder 5 freigelassen gegen hunderte verurteilter Terroristen. Es ist ja in unserem Interesse, dass unser nahöstlicher Vorhof, wo ein Großteil unserer Schifffahrtswege vorbeiführt, wo Energie gefördert wird, wo man auch eine Verantwortung gegenüber Israel vorgibt, ob man die erfüllt, ist eine andere Sache. Das wäre unsere Aufgabe als Europäer, nicht als Deutsche spezifisch, dafür zu sorgen, dass da auch ein Friede, zumindest ein Schweigen der Waffen herbeigeführt wird.
Dazu sind die Europäer zu uneinig und dazu haben sie auch nicht die Machtmittel, sage ich mal.
Oh, die hätten sie schon. Wir haben die Wirtschaftsmittel. Okay,
gut.
Wir haben eine größere Wirtschaftskraft als die Vereinigten Staaten. Wir brauchen nur den Willen. Darum geht's.
Mit dem politischen Willen ist es schwierig in Europa. Wir wissen das. Lassen Sie uns noch mal beim Thema Brandstifter bleiben. Sie haben Trump als Brandstifter bezeichnet in Ihrem vorletzten Buch. Sie haben Putin als Brandstifter bezeichnet, aber eben auch Benjamin Netanyahu. Ja. Durch seine Kriegsführung oder die Kriegsführung seiner Regierung ist er sehr angreifbar und Sie sind da sehr rücksichtslos vorgegangen und wir haben alle die Bilder im Kopf. Was kritisieren Sie an ihm?
Als ich das Buch Brandstifter und Mitläufer geschrieben habe, zunächst, also ich habe es dann aktualisiert, war es vor dem 7. Oktober. Ich werfe Netanyahu vor allem vor, dass er ähnlich wie Erdogan, ähnlich wie Trump, ähnlich wie Putin die Gesellschaft spaltet in Anhänger und Feinde. Seine Mitläufer radikalisieren sich, was man gerade in der Westbank sieht. Das ist das Schlimme. Er war kein Kriegstreiber, er hat im Gegenteil sogar Kriege verhindert. Aber nach diesem Massenmord, den schlimmsten Massenmord an Juden seit Hitler, da hätte jede Regierung in Israel massiv geantwortet. Das haben die Amerikaner nach dem 11. September auch getan, ganz zu schweigen von Diktaturen. Aber was ich Netanyahu vorwerfe, ist vor allem, dass er das Land spaltet. Gott sei Dank ist Israel eine Demokratie. Die Leute gehen gegen ihn auf die Straße. Die Justiz ist noch unabhängig. Also Netanyahu muss sich wegen Betrugs und Untreue vor Gericht verantworten, sogar während des Krieges.
Und er reagiert zusammen mit Rechtsradikalen, mit seinem Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, und der Finanzminister Bezalel Smotrich. Es sind zwei Politiker, sehr einflussreiche Politiker von rechts außen, die jetzt auch dagegen gestimmt haben, gegen die Vereinbarung mit der Hamas, die Geiseln freizulassen, und gegen den Waffenstillstand.
Was unverantwortlich ist, und die Herren geben sich ja so religiös aus.
Sie sprechen ja in Ihrem Buch von einem neuen Zelotentum.
Ja, ja,
das hat mich ein bisschen gewundert, also dieser Begriff, den kennt man aus der Bibel sozusagen, ja, aus der Antike. Die Zeloten waren diese religiös motivierten Widerstandskämpfer gegen die römische Besatzung, ja, zu Zeiten von Kaiser Augustus und den flavischen Kaisern später dann auch. Das sind diese radikalen Leute, die auch das Klima in Israel verändert haben.
Ja, vergiftet haben teilweise. Nur ich gehe nach dem Talmud und in dem Talmud heißt es, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Wenn da Dutzende von Geiseln gefangen gehalten werden, gefoltert werden, dann muss die erste Priorität sein, und das hat jede israelische Regierung gemacht, diese Geiseln, koste es, was es wolle, frei zu bekommen. Und das hat die Regierung auch getan, trotz Ben-Gvir und Smotrich. Also wenn ich teilweise in Deutschland die Situation oder die Einschätzung höre, dann kommt es einem vor, als ob Israel ein rechtsradikaler Staat ist. Also ich kenne weniger Staaten und ich bin rumgekommen, viel rumgekommen. Israel, gerade Tel Aviv, ist eine der freiesten Städte weltweit. Die Leute können gegen die Regierung demonstrieren. Sie tun es auch sehr lebhaft. Wir haben eine freie Presse dort. Aber mein Anliegen im Moment, da wo ich schreibe, da wo ich die Sprache beherrsche, ist Deutschland. Und in Israel kann ich wenig verändern. Ich kann mit meinen Enkeln spielen oder das Meer genießen. Aber wo ich meine, ich kann Einfluss nehmen und wo es mir Spaß macht, ist Deutschland. Deutsch ist meine Mutter- und Vatersprache, obwohl ich in Israel geboren wurde. Meine Eltern haben sich natürlich Deutsch unterhalten. Der Umgang mit der Sprache macht mir Spaß. Und mein Ziel ist dazu beizutragen, dass wir eine Gesellschaft haben, in der die Juden ebenso wie andere, wie Christen, wie Moslems, wie sexuelle Minderheiten, sich entfalten können.
Die Auseinandersetzung, die diskursive Auseinandersetzung wird sehr heftig geführt. Es kam jetzt am 9. November in Frankfurt zu einem Eklat, der die Feuilletons auch beschäftigt. Der US-amerikanische Philosoph und Faschismusforscher Jason Stanley war von der jüdischen Gemeinde eingeladen worden, eine Rede zu halten aus Anlass der Erinnerung an die Pogrome 1938. Und er sagt jetzt, Jason Stanley, dass er von der Gemeinde gedrängt worden sei, die Rede abzubrechen. Er hatte in seiner Rede die US-Schriftstellerin Masha Gessen zitiert, die das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen verglichen hat mit dem Vorgehen der Nazis in Polen, im Warschauer Ghetto 1943, zur Erinnerung, die Nazis haben die Bewohner des Warschauer Ghettos systematisch ermordet und es gab dann diesen Aufstand 1943 und das Ghetto wurde dem Erdboden gleichgemacht, also eine Vernichtung sondergleichen.
Die Juden wurden vor allem umgebracht.
Die Juden wurden umgebracht. Es gibt unterschiedliche Aussagen dazu, was da jetzt eigentlich in der Synagoge bei der Rede passiert ist. Wie nehmen Sie das wahr?
Von Menschen, die die Geschichte nicht begreifen wollen. Kein Jude hat Deutschland, Nazi-Deutschland angegriffen. Es gab keine Anschläge, es gab überhaupt nichts. Da wurden Millionen wehrlose Menschen abgeschlachtet. Da ist es ein kleiner Unterschied, in Anführungsklein. Das lässt sich in meinen Augen nicht vergleichen mit einem Angriffskrieg, den die Hamas geführt hat, mit einem wiederum Abschlachten von Zivilisten. Das ist in meinen Augen ein unlauterer, unhistorischer Vergleich. Dennoch soll die Leute sagen, was sie denken. Und darüber kann man diskutieren. Ich habe in meinem Buch durchaus geschrieben, und das ist ein zentrales Kapitel, Streiten wie in der Judenschule. Dieses Land war bis zum 8. Mai 1945 judenfeindlich, offiziell. Das war Staatsideologie. Man hat Millionen umgebracht. Da kann man nicht erwarten, dass per Verordnung am 9. Mai 1945 alle Judenfreunde sind. Geschichte hat einen sehr langen Atem.
Also Sie sind dafür, dass man sich auch auseinandersetzt.
Mit jedem Menschen.
Ja, mit Masha Gessen und Stanley.
Zensur darf nicht stattfinden. Wie gesagt, ich habe es betont, ich teile diese Meinung nicht, ich lehne sie scharf ab, die Juden mit den Nazis zu vergleichen, das will man ja, das ist ja die Propaganda-Idee der Hamas und der Antizionisten zu sagen, ihr seid die Völkermörder, ihr seid die Völkermörder und ihr habt uns ein schlechtes Gewissen gemacht, aber ihr macht jetzt das Gleiche mit den Palästinensern, was wir mit den Juden gemacht haben. Es ist ein blühender, unhistorischer Unsinn. Es wird Sie überraschen, 70% der Palästinenser in den israelischen Grenzen, das zeigen alle Untersuchungen, sind durchaus mit dem Leben in Israel einverstanden. Man muss es noch liberaler machen, mein Dafürhalten, man muss integrieren. Und wir werden nicht drum herumkommen, einen israelisch-palästinensischen Frieden, wenn man es nicht allein kann, dann mit Hilfe der USA und vor allem mit Hilfe der Europäer, weil das betrifft uns doch viel, viel mehr als die USA. Die USA können morgen sagen, interessiert uns nicht, wie in der NATO zum Beispiel.
Also Sie sind trotz allem, höre ich da einen gewissen Optimismus heraus. Und in der dezidierten Form, muss ich sagen, überrascht mich das auch, wie sehr Sie dafür plädieren, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann auch sich mit Leuten auseinanderzusetzen, was weiß ich, von dieser Boykottbewegung, BDS zum Beispiel, die ja auch zum Teil abstruse Positionen vertreten. Oder, ich weiß nicht, auch mit einem Höcke von der AfD, einem
Rechtsextremisten. Hopfen und Malz verloren.
Der das Holocaust-Mahnmal als Mahnmal der Schande bezeichnet hat.
Also das geht man nicht um das Mahnmal. Höcke ist ein in die braune Wolle gefärbter Faschist, der die deutsche Freiheit gefährdet, mehr noch als die jüdische Existenz. Wir Juden sind, glaube ich, eher zu vergleichen mit den Gänsen auf dem Kapitol, die schnattern, wenn sie gefährdet werden, oder moderne mit Seismographen. Also wenn wir gefährdet werden, ist die gesamte Gesellschaft gefährdet.
Was wünschen Sie sich denn von der deutschen Öffentlichkeit und von der Politik?
Eine größere Empathie für alle Menschen, für alle Minderheiten. Und dann ist die jüdische Frage sozusagen im Positiven, verschwindet sie, dann ist das eine kulturelle Auseinandersetzung. Wir haben keine Alternative, als uns als Menschen mit Erbarmen zu benehmen. Nicht nur irgendwo im Hinterkopf zu sagen, ja, ich bin für die oder eigentlich, was ich erlebe, bis hin zu meiner Familie. Eigentlich hätte man da was sagen müssen, aber wir sagen lieber gar nichts. Nein, Demokratie, Freiheit erfordern Engagement. Nicht nur, wie gesagt, für Juden, nicht nur für sexuelle Minderheiten, nicht nur für religiöse oder sonstige Minderheiten. Wenn das in die Schädel geht, dann, glaube ich, können wir unsere Freiheit verteidigen. Wenn wir glauben, dass wir umsonst die nächsten 80 Jahre im Frieden leben, dann haben wir unseren Kopf ganz tief in die Erde gegraben und wollen nicht wahrnehmen, dass hier vor unserer Haustür in der Ukraine die Freiheit niedergewalzt wird, dass systematisch ein Krieg geführt wird. Interessanterweise nennt niemand Herrn Putin ein Völkermörder. Niemand protestiert interessanterweise gegen die Zustände im Sudan, wo 25 Millionen Menschen hungern. Man hat sich da fixiert auf Israel, dass Israel die Bösen sind. Sie sind nicht die Guten, sie sind nicht die Schlechten. Sie sind ein Land, das angegriffen wurde, das auch andere angegriffen hat. Aber in Gottes Namen, wenn die Welt nicht 20.000 Quadratkilometer, so groß ist Israel, für einen jüdischen Staat übrig hat, dann bin ich sehr pessimistisch. Aber ich glaube, wenn man sich verteidigt, und zwar nicht nur die Juden, dann haben wir gute Aussichten.
Das Plädoyer von Raphael Seligman. Im Herder Verlag ist gerade sein Buch erschienen. Keine Schonzeit für Juden. Die Antwort eines Betroffenen lautet der Titel. Raphael Seligman, besten Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Besten Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Nölke. Es hat mir großen Spaß gemacht und Sie haben mich herausgefordert, dass ich meine grauen Zellen anstrengen musste, um Ihren Fragen gerecht zu werden.
Ich danke Ihnen. Ja, das war der Diskurs bei MDR Kultur, zu hören unter der Rubrik MDR Kultur Gespräche in der ARD Audiothek. Und dort findet sich auch eine neue Podcast-Serie über den Nürnberger Prozess gegen die Nazi-Kriegsverbrecher, der im November 1945 begann. Waren diese Leute, die derartige Verbrechen auf dem Gewissen hatten, eigentlich geistig normale Menschen oder doch irgendwie Psychomonster? Das war die Frage, die sich damals der junge amerikanische Offizier und Gerichtspsychologe Gustav Gilbert gestellt hat. Er hatte Zutritt zu den Gefangenen, konnte stundenlang Gespräche mit den Nazi-Verbrechern führen, mit Göring, Hans Frank, Albert Speer und wie sie alle hießen. Gilbert, der gleich 1947 ein Buch darüber geschrieben hat, ist die Hauptperson in dieser spannenden vierteiligen Podcast-Reihe, zu hören unter Alles Geschichte in der ARD Audiothek. Das noch als kleine persönliche Empfehlung. Mein Name ist Stefan Nölke. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine gute Zeit.
MDR Kultur.